Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Bei uns geht es heute unter anderem um die Gründe für den BVG-Warnstreik am Montag, um die Berliner CDU-Landeschefin, die nicht mehr Parteichefin sein will, und um die Lügen des Brandenburger SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl. Ich bin Ute Schumacher, herzlich willkommen. Noch ein wichtiges landespolitisches Thema haben Sie bei uns vermutlich schon in den Nachrichten gehört. Die Berliner SPD will auf ihrem Landesparteitag heute unter anderem entscheiden, ob sie Lehrer wieder verbeamten will. Und einiges mehr noch. Eine Zusammenfassung dazu hören Sie in unserer Sendung um 19.24 Uhr. Jetzt schauen wir erstmal auf den dritten BVG-Warnstreik. Der steht uns ja am Montag bevor. Den ganzen Tag sollen weder Busse noch U- und Straßenbahnen fahren. Das hat die Gewerkschaft Verdi am Donnerstagabend beschlossen, denn bei der bislang letzten Verhandlungsrunde, eben an diesem vergangenen Donnerstag, konnte man sich nicht einigen. Dabei hatten die Arbeitgeber nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt auf das, was sie bislang angeboten hatten. Fragt sich also, wo liegt das Problem? Christoph Reinhardt erklärt das.
Wenn man die beiden Verhandlungsdelegationen getrennt befragt, könnte man meinen, die Verhandlung am Donnerstag sei ein glatter Erfolg gewesen. Verdi-Sprecher Andreas Splanemann bestätigt,
die Gespräche waren konstruktiv.
Und Susanne Pfeiffer, die für die BVG die Verhandlungen führt, möchte auf keinen Fall von einem Scheitern der Gespräche sprechen.
Sie wurden einvernehmlich beendet, weil man sich ausgetauscht hat.
Die Konsequenz aus so viel Einvernehmen, ab Montag früh streikt die ganze BVG für den ganzen Tag. Weit sei man nicht auseinander, sagt Verdi-Sprecher Splanemann, aber die Verteilung sei einfach ungerecht.
Letzten Endes bedeutet das Angebot von der Arbeitgeberseite, dass einige Beschäftigtengruppen deutlich mehr Geld bekommen, andere bekommen nicht so viel Geld mehr. Das muss ausgeglichener sein, das ist unsere Forderung.
Gerne sei man bereit, auch ohne Streik miteinander darüber zu verhandeln, hält die Verhandlungsführerin der BVG entgegen. Ein Terminangebot für die kommende Woche habe man längst übermittelt. Nur Geiz will sie sich nicht vorwerfen lassen.
Ich denke, dass wir uns in den vergangenen Runden wirklich bewegt haben. Wir sind ja mal irgendwann gestartet mit 65 Millionen. Bei der letzten Verhandlungsrunde waren es 80 Millionen. Immer wie gesagt pro Jahr. Jetzt sind wir bei 90. Durchgängig auf alle Beschäftigten gesehen ist das ein Vorteil von 450 Euro pro Monat.
Blanker Unsinn nennt das Verdi-Sprecher Splanemann. Als monatliches Gehaltsplus komme deutlich weniger an. Was aber gar nicht gehe, die Belegschaft zu spalten und nur den Berufsgruppen deutlich mehr zu zahlen, die auf dem Markt besonders knapp sind.
Da gibt es jetzt schon erkennbar Probleme, insbesondere im Fahrerbereich, aber auch bei Technikern. Und deswegen muss man die Attraktivität des Unternehmens erhöhen. Das geht dadurch, dass man bessere Einkommen zahlt. Und das muss eben so gestrickt sein, dass alle Beschäftigtengruppen gut profitieren davon und nicht welche besonders herausgehoben werden und andere hinten runterfallen.
Dass einige Lohngruppen besonders profitieren, räumt auch die Arbeitgeberseite ein. Dies sei aber auf Wunsch von Verdi so geschehen. Neue Busfahrer würden zum Beispiel um 19% aufgestockt, hat Pfeiffer ausgerechnet. Die durchschnittliche Steigerung über alle Gruppen sei aber immer noch gut genug.
Das sind mehr als 17% Erhöhung und das kann in der Landschaft durchaus bestehen und führt dazu, dass die BVG erheblich konkurrenz- und wettbewerbsfähiger wird.
Sie bedauere sehr, dass Verdi trotzdem zu Lasten der Fahrgäste streike, sagt Pfeiffer. Und Verdi bedauere es sehr, dass die Fahrgäste unter dem Streik leiden, sagt Splanemann. Soweit geht die Einigkeit immerhin. In der kommenden Woche soll weiter verhandelt werden.
Die Berliner CDU würde gerne wieder mitregieren in Berlin. In den vergangenen Wochen war sie aber eher mit sich selbst beschäftigt. Jedenfalls seit der frühere Berliner CDU-Generalsekretär Kai Wegner erklärt hat, neuer Landesvorsitzender der Union werden zu wollen. Nun hat die amtierende Landesvorsitzende Monika Grütters die Konsequenzen gezogen. Thorsten Gabriel berichtet.
Sie lächelt, doch es steckt auch Verbitterung im Blick. 2,5 Jahre hat Monika Grütters die Berliner CDU geführt. Und jetzt betont sie, was ohnehin alle wissen.
Ich habe mich nicht nach diesem Amt gedrängt.
Aber kampflos aufgeben wollte sie es eigentlich auch nicht. Eigentlich, denn das sei nicht ihre Art. Und so hatte sie sich vor knapp 2 Wochen noch kämpferisch gezeigt und erklärt, dass sie natürlich vor einer Kampfkandidatur nicht zurückschrecken werde. Nun aber sitzt sie auf einer kurzfristig von ihr einberufenen Pressekonferenz mit ihrem parteiinternen Kontrahenten Seite an Seite und erklärt, sie sei mit Kai Wegner übereingekommen, dass sie gemeinsam über eine gute Zusammensetzung des künftigen Landesvorstands beraten wollen.
Das heißt, dass ich als Landesvorsitzende nicht noch einmal kandidiere, sondern dass Kai Wegner das tun wird.
Damit wolle sie ihre Partei auch vor einer Zerreißprobe kurz vor der Europawahl bewahren. Auch wenn ihr die Entscheidung nicht leicht gefallen sei, denn
ich hänge nicht nur an Berlin, sondern ob Sie es glauben oder nicht, ich hänge auch sehr an meiner Partei. Die macht es einem nicht immer leicht, aber das Ringen um Kompromisse lohnt sich. Und wenn ich meiner Partei heute mit diesem Schritt dienen kann, dann ist es mir das auch wert.
Nicht leicht hatte es ihr zuletzt vor allem Kai Wegner gemacht. Der Spandauer Bundestagsabgeordnete und Landesvize hatte in den vergangenen Monaten und Wochen beharrlich in der Partei Gespräche geführt und so Zustimmung für sich organisiert. Wobei er jetzt betont:
Es gab in den letzten Wochen und Monaten zumindest keine Runde, an der ich beteiligt war, wo es irgendwelche vermeintlichen Kungelrunden, Hinterzimmerrunden oder was auch immer gab. Sondern es gab Gespräche mit vielen Mitgliedern aus der Partei.
Kein Dolchstoß, keine Intrige, das ist Wegners Botschaft. Grütters widerspricht zwar nicht, betont aber mehrfach, dass es eben trotzdem nicht leicht war in der letzten Zeit. Doch dann wird auch deutlich, was für die 57-Jährige vielleicht der wichtigste Grund war, das Amt loszulassen. Als Kai Wegner voll des Lobes über Grütters auf die nächste Bundestagswahl zu sprechen kommt.
Für mich ist völlig klar, dass ein Mitglied der Bundesregierung die nächste Bundestagsliste anführt. Das heißt, ich werde Monika Grütters, wann auch immer die nächste Bundestagswahl stattfindet, für den Listenplatz 1 vorschlagen.
Ein Vorschlag, dem sie zustimmt. Und der auch zeigt, ihr Rückzug vom Parteiamt ist auch ein Stück politische Lebensversicherung für sie. Er erhält ihr die Aussicht, auch nach der Wahl noch Kulturpolitik im Bund betreiben zu können. Im Landesvorstand wolle sie auch weiterhin eine Rolle spielen, sagt sie. Eine, die zu ihr und ihrem Staatsamt passt.
Sie hören Landespolitik mit den wichtigsten politischen Themen aus Berlin und Brandenburg. Und ein Thema, das schlug in Brandenburg in dieser Woche wie eine Bombe ein. Der Spitzenkandidat für die Europawahl der SPD, Simon Faut, hatte gelogen. Gelogen, um Spitzenkandidat werden zu können. Er hatte sich deshalb einen falschen Wohnsitz in Brandenburg zugelegt und eine Frau zum Parteitag mitgebracht, die gar nicht seine ist. Der Schwindel flog in dieser Woche auf und die Brandenburger SPD musste die Scherben zusammenkehren. Amelie Ernst.
Über die Dreistigkeit von Simon Fauts Lügen kommt SPD-Generalsekretär Erik Stohn immer noch nicht ganz hinweg.
Sie müssen sich mal die Dimension vorstellen. Da taucht jemand auf einer Delegiertenkonferenz vor 110 Delegierten auf, präsentiert da sehr öffentlichkeitswirksam eine Frau, die er als seine Lebensgefährtin darstellt, stellt ihn wirklich in den Mittelpunkt seiner Rede diesen Bezug zu Brandenburg über diese Frau da.
Und das war nicht der einzige Verweis auf seine angeblich große Liebe Doreen aus Brandenburg an der Havel. Die angebliche Doreen tauchte auch mehrfach bei Veranstaltungen an der Seite von Simon Faut auf.
Ja, und man unterhält sich auch mal privat. Wir reden ja nicht nur über Politik, wir sind Menschen, man unterhält. Und wie läuft das jetzt, Mensch, Simon, wir sehen, du bist echt viel unterwegs, auch im Ausland und total viel in Brandenburg. Und was sagt denn Doreen dazu?
Längst ist klar, die angebliche Doreen war eigentlich nur eine Bekannte, die Faut, wie sie sagt, für seine Zwecke benutzt haben soll. Doch das Lügengebilde gehe noch weiter, sagt Generalsekretär Erik Stohn.
Dann später entstand die Geschichte, dass Herr Faut sich von seiner Lebensgefährtin getrennt hat und ihm quasi die Koffer vor die Tür gesetzt wurden und er brauchte eine Übernachtungsmöglichkeit. Und da hat Frau Britta Kornmesser gesagt, ich helfe dir.
Doch auch bei der SPD-Genossin und Landtagsbewerberin Britta Kornmesser in Brandenburg an der Havel soll Simon Faut nur das Klingelschild für seinen Namen benutzt haben.
Sie war nach allem, was wir bisher wissen, genauso die Betrogene wie die gesamte SPD in Brandenburg und wie die gesamte Öffentlichkeit.
SPD-Landeschef Dietmar Woidke spricht von einem Riesenschaden für seine Partei. Den größten Schaden habe sich allerdings Simon Faut selbst zugefügt mit dem vorzeitigen Ende seiner Politkarriere. Grundsätzliche Fehler bei seiner Partei sieht Woidke dagegen nicht.
Hätte man da vorher genauer hingucken müssen, hätte man gucken müssen, wo die wirkliche Wohnadresse ist, hätte man jemanden hinterher schicken sollen, der ihm hinterherfährt und mal fotografiert, wo und welch, wann steigt dann die Bahn, wann geht da eine Wohnung. Ich habe gesagt, also aus meiner Sicht, solche Methoden lehne ich ab.
Sollte es dennoch klappen mit dem Einzug ins Europaparlament, dann soll Simon Faut sein Mandat zurückgeben zugunsten von Ex-Juso-Landeschefin Maja Wallstein. Gegen sie hatte er sich nach der emotionalen Rede um seine Brandenburger Freundin beim Parteitag knapp durchgesetzt, obwohl Wallstein im Parteiproporz als Frau Anfang 30 Chancen auf einen deutlich besseren Listenplatz gehabt hätte.
Ich bin nicht Opfer, ich bin die Ersatzkandidatin, das war ich, das bin ich. Und dann sollte man sich auch genauso hinter dieses Projekt stellen, was man gemeinsam erkämpft.
Sie selbst wohne übrigens tatsächlich in Potsdam, so Wallstein. Ihren Ausweis hatte sie sicherheitshalber gleich mitgebracht.
Eine irre Geschichte. Auch über die will ich reden mit meinem Kollegen Dominik Lenz. Dominik, noch sind Sie 8 Wochen bis zur Europawahl. Warum kann Maja Wallstein nicht direkt an Fauts Stelle treten, also auch vor der Europawahl schon jetzt?
Das geht nicht, einfach deshalb, weil die Liste schon geschlossen ist. Da war der Stichtag, der 15. März. Also da könnte man wirklich nur noch was ändern, wenn der Kandidat stirbt oder aus anderen Gründen einfach unwählbar geworden ist. Ist in dem Fall ja alles nicht der Fall. Also bedient sich die SPD eben jetzt dieses Kniffs. Simon Faut wird als Spitzenkandidat quasi ausradiert. Man geht mit Maja Wallstein in den Wahlkampf und die würde im Fall des Falles dann eben nachrücken. Aber man muss dazu auch sagen, Listenplatz 22, das ist auch nicht besonders aussichtsreich. Also wahrscheinlich kommt es am Ende überhaupt nicht dazu.
Spannende Zeiten in Brandenburg. Nicht nur was dieses Thema angeht, auch bei zwei anderen gab es Bewegung. Und zwar überraschend schnell hat die Landesregierung in dieser Woche ja den Streit ums neue Verfassungsschutzgesetz und um die Kosten zum Straßenausbau beigelegt. Was den Straßenausbau angeht, das könnte ja für alle Grundstücksbesitzer sehr erfreulich werden, denn die Kosten für diesen Straßenausbau müssen nicht mehr Sie tragen. Das kann sogar Straßenausbauprojekte betreffen, die schon im vergangenen Jahr losgingen. Was ist da vereinbart worden diese Woche?
Also der Vorschlag, und im Moment ist es eben nur ein Gesetzesvorschlag von Rot-Rot, der lautet mit Stichtag 1. Januar 2019, alles, was an kommunalen Straßen bis dahin noch nicht fertig gebaut wurde oder eben ab da neu gebaut wird, das übernimmt das Land. Und das ist natürlich eine Riesenerleichterung für Eigentümer, die mitunter hohe fünfstellige Beträge in der Vergangenheit berappen mussten, wenn die Straße denn dann vom eigenen Häuschen oder vom eigenen Grundstück saniert wurde.
Und was wird die neue Regelung Brandenburg kosten?
Naja, so ganz genau weiß man es nicht. Im Moment rechnet das Land mit 31 Millionen jährlich. Es gibt allerdings auch Skeptiker, die mit deutlich höheren Kosten rechnen. Also das wird am Ende dann auch die Praxis erst zeigen.
Die Opposition ist nicht zufrieden mit der gefundenen Regelung. Was kritisiert die?
Also erstmal ist die Reaktion von Seiten der Opposition natürlich schon prima Sache, das. Aber ja, die Freien Wähler, die ja die Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge maßgeblich vorangetrieben haben und auch die CDU, die hätten vor allem gern zwei Dinge anders. Also zum einen würden sie gern den Stichtag schon ein Jahr früher, also 1. Januar 2018 setzen und dann wollen sie die berühmten Sandpisten mit einbeziehen. Und das ist, glaube ich, vielen auch bislang überhaupt nicht klar. Die sind bislang überhaupt nicht inbegriffen. Also wer seit 1990 gar keine feste Straße vor seinem Haus hat und da wird dann jetzt neu gebaut, also in der Straße völlig neu angelegt, der müsste im Moment auch noch weiter bezahlen und das möchte die Opposition gerne auch abschaffen.
Noch zu einem ganz anderen Thema fiel in dieser Woche eine wichtige Entscheidung in Brandenburg. Die rot-rote Regierungskoalition einigte sich auf ein neues Verfassungsschutzgesetz. Darüber war man ja monatelang im Streit. Was hat jetzt geholfen, so eine Einigung hinzubekommen?
Ja, im Endeffekt war das der Alleingang des Innenministers, mal wieder ein Alleingang des Innenministers, muss man vielleicht auch dazu sagen. Der hat ja einfach gesagt, ich brauche 27 neue Verfassungsschützer und die nehme ich mir jetzt einfach aus nicht besetzten Polizeistellen, auch wenn du, lieber Koalitionspartner, meine Linke, das nicht möchtest. Das war sicher kein schöner Politikstil, hat die Sache aber ungemein beschleunigt und da gab es dann eben urplötzlich eine Einigung beim Polizeigesetz und im Pauschalverfahren dann auch direkt beim Verfassungsschutz. Und jetzt bekommt der Innenminister sogar 37 neue Stellen im Verfassungsschutz und das ist tatsächlich was, was im Nachhinein gar nicht so richtig nachvollziehbar ist.
Die Opposition ist trotzdem nicht so ganz glücklich. Was will die noch verändern?
Naja, die sagt im Prinzip, hier geht es nicht um die Sicherheit des Landes, sondern es geht eigentlich nur um die Sicherung der Koalition. Also ganz konkret zum Beispiel die CDU, die sagt, dass der Verfassungsschutz eben auch weiterhin nicht auf Messenger-Dienste zugreifen kann. Das sei eben alles überhaupt nicht mehr zeitgemäß und müsse dann auch geändert werden.
Sowohl das neue Verfassungsschutzgesetz als auch die neue Regelung beim Straßenausbau will die Regierung noch vor der Sommerpause im Landtag beschließen. Was hat die am Ende ja doch überraschend schnelle Einigung mit dem Wahljahr zu tun?
Ja, da gibt's, glaube ich, durchaus einen Zusammenhang. Also es ist wirklich ein atemberaubendes Tempo, was da gerade an den Tag gelegt wird. Also die Straßenbaubeiträge, die wollte man auf keinen Fall in den heißen Wahlkampf nehmen. Da muss man nur nach Bayern gucken, Landtagswahl da, da war das der Wahlkampfschlager. Die Freien Wähler, die haben damit richtig gut gepunktet, die CSU vor sich hergetrieben. Also das wollte Rot-Rot auf jeden Fall verhindern. Und dann, ja, Verfassungsschutz und Polizeigesetz, zwei Themen, die extrem schwierig waren in der Koalition und plötzlich also im Hauruck-Verfahren durchgehen. Auch das sollte auf jeden Fall vom Tisch, bevor es so richtig losgeht mit dem Wahlkampf. Wobei, man muss auch dazu sagen, die Kuh ist auch noch nicht gänzlich vom Eis. Also drei Linke haben bereits angekündigt, gegen das Verfassungsschutzgesetz stimmen zu wollen. Zwei wollen sich enthalten. Also das wird dann nochmal richtig spannend, wenn das Gesetz dann wirklich ins Parlament kommt.
Dominik Glenz war das. Vielen Dank für die Einschätzung. Und das waren sie, die wichtigsten landespolitischen Themen in Berlin und Brandenburg in dieser Woche. Ich bin Ute Schumacher. Danke fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.